Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Das Brexit-Drama geht in die nun, ich weiß es auch nicht, wievielte Verlängerung heute Abend. Und damit haben die Briten schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was passiert, wenn sie ohne Deal aus der Europäischen Gemeinschaft austreten. Auch das ist heute Abend immer noch möglich. Wenn es auch gewisse Fortschritte gegeben hat, scheint es aber noch keinen Durchbruch zu geben. Heute allerdings wird das Ganze, was wir da sehen, auf dem Rücken von tausenden Lkw-Fahrern ausgetragen, die quasi Geiseln für politische Entscheidungen auf der einen Seite sind, aber eben auch wieder einmal unter dem Virus leiden. Wir werden zu Beginn der Sendung beides näher beleuchten. Dann natürlich schauen wir auf die Viruslage hier bei uns in Deutschland. Nach wie vor gibt es keine Entwarnung von dieser Front. Unter anderem haben wir dann noch die folgenden anderen Themen in dieser Sendung. Die Bundesanwaltschaft fordert eine lebenslange Haft für den Hauptangeklagten im Lübcke-Prozess. Der Fall Nawalny, Russland verhängt jetzt Sanktionen gegen die Europäische Union. Und am Ende der Sendung dann der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen aber zunächst mit dem Konflikt zwischen England und der Europäischen Union und insbesondere natürlich Frankreich, weil die Franzosen gesagt haben, nein, wir machen die Grenze erstmal dicht, durch den Tunnel geht gar nichts. Da hat es dann offensichtlich jetzt erste Bewegungen gegeben, da ist viel telefoniert worden zwischen Paris und London. Die Kollegin Sabine Wachs ist bei uns in Paris. Erstmal schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich habe gerade gesagt, da ist viel telefoniert worden und immerhin gibt es Bewegung. Ich formuliere das mal bewusst vorsichtig. Was gibt es im Moment?
Genau, es gibt Bewegung und zwar für den Personenverkehr, sprich für die Menschen, die in Großbritannien im Moment sitzen und die sich vielleicht auch überlegt haben, dass sie Weihnachten ganz gerne in Europa verbringen wollen, weil sie hier Familie haben oder weil sie sogar in Europa leben. Und da hat die französische Regierung jetzt einen ersten Schritt gemacht und sagt, wir machen die Grenze von Großbritannien nach Frankreich wieder auf für den Personenverkehr. Das heißt, französische Staatsbürger, die im Moment in Großbritannien sind, dürfen wieder nach Frankreich einreisen. Allerdings müssen sie einen negativen Corona-Test präsentieren. Die gleiche Regelung gilt für Briten und andere Staatsbürger der Europäischen Union, die zum Beispiel ihren Wohnsitz in Frankreich haben oder auch innerhalb der EU ihren Wohnsitz haben, und für alle anderen Menschen, also für nicht-europäische Staatsbürger, die bei der Einreise einen triftigen Grund vorweisen können. Das hat die französische Regierung heute Abend in einem Kommuniqué erklärt. Und ich habe es gerade schon gesagt, es muss ein gültiger negativer Corona-Test vorgewiesen werden. Und da sind wir schon an einem Knackpunkt. Die französische Regierung sagt, es sollte eigentlich ein PCR-Test vorliegen, ein negativer. Aber wenn es zum Beispiel nicht möglich sein sollte, einen PCR-Test zu machen, dann kann auch ein Antigen-Test vorgelegt werden. Das heißt, diese Schnelltests, die es ja gibt. Und da hat die französische Regierung dann eine Riesenliste mitgeschickt in ihrer Erklärung mit, anerkannten Antigentests mit Firmen, deren Antigentests eben in Frankreich anerkannt werden.
Das heißt aber zunächst, haben Sie gesagt, nur für Personen. Was ist denn mit den Lkw-Fahrern, die dort stehen? Wir werden gleich noch mit jemandem sprechen, der den Verband vertritt und der wird uns vermutlich berichten, wie katastrophal die Lage ist. Was heißt das denn für diese, ja keiner weiß genau, 1000, 2000 Menschen, die da in ihren Lkws festsitzen?
Die werden, so wie es im Moment aussieht, erstmal noch da festsitzen. Es heißt zwar aus der französischen Regierung, aus dem französischen Transportministerium, dass man dabei ist, Maßnahmen zu bestimmen, unter denen dann auch Lkw-Fahrer von Großbritannien aus wieder nach Frankreich einreisen können. Eine Lösung sollte im Laufe des späten Abends bekannt gegeben werden. Am frühen Abend hieß es nach 22 Uhr. Das ist jetzt schon um gut eine Stunde, bisschen mehr als eine Stunde überschritten. Der französische Transportminister hat auch getwittert, dass die Lkw-Fahrer sich auf keinen Fall auf den Weg an die Check-in-Stellen in Großbritannien machen sollen nach Frankreich. Sie sollen erst mal abwarten, welche Ankündigungen die Regierungen von Frankreich und von Großbritannien heute Abend, vielleicht heute Nacht, vielleicht aber auch erst morgen früh verkünden werden.
Dann kommen wir natürlich zu einer ganz anderen Frage. Hat diese eher harte Haltung der Franzosen möglicherweise auch mit den anderen Gesprächen zu tun, von denen ich gerade schon berichtet habe, die natürlich spitz auf Knopf stehen? Wir wissen, die Franzosen sind vor allen Dingen bei der Fischereifrage im Brexit besonders hart. Gibt es da einen Link, der natürlich wahrscheinlich offiziell bestritten wird?
Offiziell wurde diese Frage heute an den Élysée gestellt und da kam kein Kommentar dazu. Man kann natürlich schon spekulieren darüber, dass Frankreich Großbritannien unter Druck setzen will, vor allem was die Fischereirechte, vor allem was die EU-Fangrechte angeht. Großbritannien will ja, dass die EU-Fangrechte über 5 Jahre um 60% reduziert werden, ist dann jetzt zurückgerudert auf nur 35%. Frankreich fordert 25% Reduktion der EU-Fangrechte und es ist abzuwarten, wie sich Frankreich da jetzt tatsächlich durchsetzen kann oder ob der Druck und dieser kleine Vorgeschmack, den man Großbritannien ja jetzt gemacht hat, wenn die Grenze eben dicht ist nach Frankreich hin, was das dann natürlich auch bedeutet. Auf der anderen Seite hat die französische Regierung ganz klar gesagt, als sie in der Nacht von Sonntag auf Montag die Grenze einseitig geschlossen hat von Großbritannien nach Frankreich, dass es nur 48 Stunden dauern soll, dass man innerhalb der 48 Stunden die Situation in Großbritannien prüfen möchte, das heißt, dass man sich einen Überblick verschafft, wie ansteckend diese neue Mutation des Coronavirus tatsächlich ist, dass man diese 48 Stunden nutzen will, um gemeinsam mit den anderen EU-Partnern eine gemeinsame, einheitliche Lösung zu finden. Das ist bis jetzt natürlich nicht geglückt. Und dass man diese 48 Stunden nutzen will, um eine französisch-britische Lösung zu finden. Das heißt, wie kommen die Menschen, die in Großbritannien sind, aber in Frankreich leben, wie kann man den Warenverkehr wieder aufnehmen zwischen Großbritannien und Frankreich? Und an diesem letzten Punkt wird eben im Moment, so wie es aussieht, noch gearbeitet.
Ja, ganz herzlichen Dank, Sabine Wachs, für diese sehr aktuellen Informationen. Dann wechseln wir jetzt nach London. Vieles scheint noch nicht klar zu sein, was wir heute Abend wissen. Das hat die Kollegin Christine Heuer für uns.
In Großbritannien warten Lkw-Fahrer und Spediteure noch auf klare Informationen der Regierung. Zwar hat Verkehrsminister Grant Shapps diese Info auf Twitter am frühen für den späteren Abend angekündigt, aber bisher noch nichts. Es gebe eine Einigung mit Frankreich, schrieb Shapps. Lkw-Fahrer sollten aber weiterhin nicht Richtung Dover fahren. Die BBC hat Richard Burnett zum Interview geladen. Das ist der Chef des britischen Güterverkehrsverbands. Ist wenigstens er von Downing Street direkt gebrieft worden, fragt der Moderator.
Are you being told anything directly by the UK government or are you having to rely on what you hear from the French or from the media?
Er warte noch darauf, vom Verkehrsminister unterrichtet zu werden, antwortet Burnett und bezieht sich dann auf das, was die britischen Logistiker aus dem Büro des französischen Präsidenten hören.
We understand that this will probably lead to a COVID test. I'm hoping that it's going to be a lateral flow test, which is far quicker.
Wir verstehen das so, dass es auf einen Covid-Test hinausläuft für die Fahrer. Ich hoffe, dass es ein Schnelltest sein wird. Der normale Test würde zu lange dauern, bis wir ein Ergebnis haben. Aber selbst mit Schnelltests müssen wir in den nächsten Tagen sehr viele Lkw nach Europa zurückbringen. Wir schätzen, es sind 8.000 bis 10.000. Das ist das Ausmaß des Problems.
8.000 bis 10.000 Vehicles. That we need to get back into Europe over the next few days. That's the scale of the task.
8.000 bis 10.000 sind deutlich mehr als 3.000. So viele Lkw sind nach Angaben der britischen Regierung vor Dover gestrandet. Luftbilder zeigen das Ausmaß der Katastrophe. Ein umfunktioniertes Flughafengelände ist fast vollständig zugeparkt. Auf der Autobahn M20 stauen sich links und rechts vom Mittelstreifen Laster über viele Kilometer. Auch in Nachbargemeinden Dovers überall Lkw mit Fahrern, die allmählich mürbe werden.
We were hoping to go back to our homes for New Year's with our family to celebrate, but now it's not going to happen, not this year.
Mit diesem Hubkonzert protestieren die Fahrer gegen die Umstände, unter denen sie auf der M20 festsitzen. Eine Reporterin fasst zusammen, was sie ihr erzählt haben.
This is a bunch of incredibly frustrated lorry drivers. They've now been here for well over.
Das sind total frustrierte Lkw-Fahrer. Sie sind jetzt schon seit 2 Tagen hier. In der ganzen Zeit haben sie keinen Zugang zu Toiletten gehabt oder zu Wasser. Vergessen Sie nicht, wir sind in einer Pandemie. Dauernd sagt man uns, wascht euch die Hände, haltet euch sauber. Das können sie nicht. Sie haben wirklich die Nase voll.
We are all being told, wash your hands, keep clean. They cannot do that. I think ultimately they're just fed up.
Zwei Tage lang hatten die Fahrer auch keine warme Mahlzeit. Jetzt verteilen freiwillige Helfer von Küstenwache, Feuerwehr und der Heilsarmee heiße Suppe auf der Autobahn. Alle hoffen, dass das Warten bald ein Ende hat, dass sie ihre Tests machen und dann nach Hause fahren dürfen. Viele haben verderbliche Ware an Bord, Fisch zum Beispiel. Der wird es kaum heil aufs Festland schaffen. Die Briten auf der anderen Seite warten vergeblich auf frische Ware aus der EU. In den Supermärkten auf der Insel hat das Hamstern begonnen. Die großen Ketten rationieren jetzt besonders nachgefragte Produkte: Klopapier, Seife und Truthähne.
Das war der Bericht von Christine Heuer. Und gerade wird noch gemeldet, dass die Briten oder der britische Minister, der Zuständige, gesagt hat, man wolle mit dem Testen beginnen. Konjunktiv ist hier ganz wichtig. Das Thema wird uns jetzt auch besprechen und beschäftigen, denn wir wollen mit dem Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr und Logistik, Dirk Engelhardt, über dieses Thema reden. Guten Abend, Herr Engelhardt.
Schönen guten Abend, Herr Zuheide.
Herr Engelhardt, bevor wir jetzt über die jüngsten Entwicklungen reden, würde ich gerne von Ihnen noch mal eine Einschätzung bekommen, wie denn die Lage der, keiner weiß es genau, 1.000, 2.000 oder 3.000 Lkw-Fahrer ist, die da im Moment gestrandet sind in Südengland.
Ja, Herr Zuheide, nach unserer Information ist die Lage eigentlich unerträglich. Wir haben Meldungen von ungefähr 1.500 Lkw-Fahrern, die seit zwei Tagen in England stehen, am ersten Tag nur einen Liter Wasser und einen Müsli-Riegel bekommen haben, die nicht wissen, wie es weitergeht, die nicht informiert worden sind. Und das ist ein Zustand, der eigentlich im heutigen Europa untragbar ist.
Was können die Fahrer machen? Ich habe vorhin in der BBC einige Bilder gesehen. In der Tat, da werden die armen Fahrer, die natürlich alle möglichen Nationalitäten haben, werden dann gefragt, wieso die notdürftigsten Dinge der Hygiene und alles, die nicht eingehalten werden können. Also wie müssen wir uns das vorstellen?
Im Prinzip ist das für die Fahrer ein unhaltbarer Zustand. Die standen vorher auf der Autobahn und auf der Bundesstraße M1 und konnten nicht auf Toilette gehen, weil keine Toiletten vorhanden waren. Die sind jetzt umgeleitet worden auf den Flughafen Menston. Da sind angeblich alle 300 Meter Sanitärcontainer aufgestellt, aber die natürlich aufgrund der schieren Anzahl an Fahrpersonal stellenweise defekt sind oder überlastet sind. Und das ist einfach für die Fahrer ein unhaltbarer Zustand.
Jetzt haben wir seit heute Abend, seit wenigen Stunden Nachrichten, dass die Franzosen und die Engländer sich, ich sage noch nicht geeinigt haben, aber zumindest kommt Bewegung in die Sache, dass derjenige wieder einreisen darf, wenn er, soweit ich das jetzt hier weiß und wir es gerade von der Kollegin gehört haben, EU-Bürger ist und einen Test hatte. Wie muss ich mir das vorstellen? Die Engländer haben sich nicht gerade als besonders pfiffig erwiesen, wenn es um administrative Dinge geht. Wird man jetzt an der Autobahn getestet? Was erwarten Sie da?
Ja, das ist genau das Problem, dass da die Informationslage sehr diffus ist und unklar ist. Was heißt denn getestet? Muss es ein PCR-Test sein oder reicht ein Antigen-Schnelltest? Letzte Information, die uns ereilt haben, die aber auch nicht belegt sind, da würde angeblich ein Antigen-Schnelltest ausreichend sein. Aber auch da stellt sich die Frage, sind die in ausreichendem Maße zur Verfügung? Können die Fahrer auf dem Flughafen oder entsprechend an der Autobahn getestet werden? Da mache ich ein großes Fragezeichen dran. Ich weiß auch nicht, ob das richtige Vorgehen in der jetzigen Situation zwei Tage vor Weihnachten ist.
Ich würde ja auch fragen, wie will man das eigentlich logistisch hinbekommen? Verfügen die Fahrer alle über Mail, dass man zum Beispiel, wenn man getestet ist und im Zweifel dann eine halbe Stunde oder wann auch immer später sein Ergebnis bekommt, dass man das per Mail bekommt? Wie sind die ausgestattet?
Wenn überhaupt, sind die über die sozialen Medien vernetzt. Deswegen nutzen wir als BGL, als Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik, auch unsere sozialen Medien, um die deutschsprachigen Fahrer zu erreichen. Aber natürlich gibt es kein übergreifendes Informationswerkzeug, sodass es nachher eine Art stille Posteffekt sein wird, mit dem sich die Fahrer gegenseitig informieren.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, ja, was müsste denn eigentlich passieren? Was ist Ihre Forderung heute Abend?
Wir haben Green Lane Guidelines, wir haben einen europäischen Notfallplan für Pandemien, den sogar das BMVI, das deutsche Verkehrsministerium, eingebracht hat. Das sollte einfach umgesetzt werden. Mir wäre es am allerliebsten, das ist auch unsere zentrale Forderung, keine Testung. Die Fahrer sollen frei durchgelassen werden, dass sie nach Hause kommen zu ihren Familien, aber dass auch nach den Feiertagen der lückenlose Warenverkehr in Europa gewährleistet ist.
Dann sind wir natürlich beim Brexit. Halten Sie das im Moment für realistisch? Über Brexit können wir gleich noch sprechen, das kommt ja noch oben drauf. Halten Sie es für realistisch, dass angesichts ja auch der Gefährlichkeit des neuen Virus, und das steht immer in diesen Dingen drin, wie die Kollegin auch gesagt hat, dass diese Tests auch die neuen Varianten nachweisen können müssen? Also haben wir überhaupt solche Tests?
Das kann ich nicht beurteilen, da bin ich kein Virologe. Meines Wissens ist auch der Antigen-Schnelltest dafür ist dazu in der Lage, die neue Form des mutierten Virus nachzuweisen. Aber unabhängig davon, der Lkw-Fahrer verbringt einen Großteil seiner Zeit im Fahrerhaus. Bei der Entladung ist er auch nicht mit zugegen, er öffnet lediglich das Fahrzeug. Und das hat die erste Welle deutlich gezeigt, dass von den Lkw-Fahrern kein Hotspot ausgegangen ist. Und deswegen ist unsere zentrale Forderung, die ich nur wiederholen kann, lasst die Fahrer fahren, sie sind das Rückgrat der Wirtschaft in Europa und verantwortlich dafür, dass wir volle Supermarktregale haben und wirklich essentiell in den jetzigen Zeiten.
Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, der Brexit kommt da oben drauf, die Ungewissheit, die wir da auch noch haben. Ist das der Vorgeschmack, was wir jetzt sehen, auf das, was passieren würde, wenn es keinen Deal gibt? Und das können wir heute Abend immer noch nicht ausschließen.
Ist das vielleicht sogar ein gewünschter Vorgeschmack seitens Frankreich? Das ist die Frage, die wir uns stellen, ja, dass man den Briten ein Stück weit auch zeigen will, was die Auswirkungen des Brexit sein werden, wenn es nicht zu einer Einigung kommt. Und mein jetziger Kenntnisstand ist, dass auf höchster Ebene auch Verhandlungen darüber laufen, den freien Warenverkehr für ein weiteres halbes Jahr zu gewährleisten, damit genau so eine Situation Anfang Januar eben nicht wieder entsteht.
Herzlichen Dank. Das war Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik. Das Gespräch haben wir ganz kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Das, was wir da gerade besprochen haben und was wir an der Grenze sehen zwischen Großbritannien und Frankreich auf der einen Seite, aber eben auch die Reaktionen der europäischen Länder, die alle einzeln gestern eingetrudelt sind, das wird in Brüssel natürlich einigermaßen kritisch beobachtet. Denn Brüssel meint und sagte, wir haben die eigentliche Hoheit und wir sollten solche Dinge entscheiden, zumindest einheitlich. Da ist auch viel telefoniert worden zwischen den europäischen Hauptstädten in diesen Tagen und Stunden. Das Virus sorgt allerdings immer noch dafür, dass es noch nicht unbedingt diese einheitlichen Regelungen geben wird, wie sie in Brüssel gerne gesehen würden. Bettina Klein.
Ähnlich wie im Frühjahr ist der EU-Kommission daran gelegen, die Freizügigkeit für die europäischen Bürger und das Funktionieren des Binnenmarktes aufrechtzuerhalten. So spricht sie sich nun gegen die generellen Flug- und Reiseverbote für das Vereinigte Königreich aus. Essentielle Reisen und die Heimkehr nach Hause in beide Richtungen müsse möglich sein. Der Warenverkehr müsse fließen können. Allerdings sollte von nicht notwendigen Reisen abgeraten werden und alle, die zwingend reisen müssen, sollten sich einem Test unterziehen. Allein die Kompetenzen für solche Entscheidungen liegen weitgehend bei den Mitgliedstaaten und so haben auch diese Empfehlungen keinen bindenden Charakter. Allerdings hatten die 27 EU-Staaten die Kommission gestern aufgefordert, einen Vorschlag zu unterbreiten, nachdem sie sich nicht auf eine gemeinsame Vorgehensweise hatten verständigen können. Wiederherstellung der Freizügigkeit bei gleichzeitigem Schutz der öffentlichen Gesundheit, das ist das Ziel der Kommission. In anderen Worten, Zitat, die Ausübung der Freizügigkeitsrechte, die den Unionsbürgerinnen und Bürgern unmittelbar durch die Verträge verliehen sind, sollte weiterhin möglich sein. Gleichzeitig sollte die Wiedereinschleppung des Virus in Gebiete, in denen es unter Kontrolle gebracht wurde, begrenzt werden. Zitat Ende. Doch wie soll diese Quadratur des Kreises gelingen? Die Kommission baut auf früheren Empfehlungen dieses Jahres auf, in denen sie einheitliche Kriterien empfohlen hat, nach denen Reisebeschränkungen erlassen werden sollten. Nämlich die kumulative 14-Tage-Melderate für Covid-19-Fälle, zweitens die Rate der positiven Tests und drittens die Testquote. Doch gelten all diese Regelungen, Stand jetzt, nur noch bis zum 31. Dezember auch für das Vereinigte Königreich, solange es in der Übergangsphase allen EU-Regeln noch unterliegt. Danach, ab 1. Januar, sind Großbritannien und Nordirland ein Drittstaat, für den ohnehin Einreiseverbote gelten, bis auf Ausnahmen, in denen die Infektionsrate nicht dramatisch ist. Dies müsste auch für das Vereinigte Königreich von den 27 EU-Staaten dann eigens beschlossen werden. Angesichts der derzeitigen Ausbreitung des Virus dort ist das im Moment jedoch nicht wahrscheinlich.
Das war der Bericht von Bettina Klein. Das Infektionsgeschehen in Deutschland, das war jedenfalls die Hoffnung, sollte sich entspannen. Eigentlich hatte man das vor Wochen schon geglaubt. Wir alle wissen, es ist anders gekommen. Inzwischen entspannt sich das Infektionsgeschehen überhaupt nicht und das neue Virus, jedenfalls die Mutation, kommt da noch oben drauf. Auch die Lage auf den Intensivstationen ist so, dass heute der ein oder andere Alarm geschlagen hat. Volker Fintermer.
An die mahnenden und drängenden Appelle von Lothar Wieler haben sich viele im Verlauf des Jahres und der Pandemie bereits gewöhnt. Doch unmittelbar vor den Weihnachtstagen wurde der Präsident des Robert-Koch-Instituts noch einmal besonders deutlich, weil es trotz des Lockdowns bislang keine Entspannung bei den Fallzahlen gibt.
Ich bitte Sie heute eindringlich darum, die Tage zwischen den Jahren in Ruhe und wirklich nur im kleinsten Familienkreis zu verbringen. Bitte schränken Sie Ihre Kontakte auf das Nötigste ein, verreisen Sie nicht. Treffen Sie möglichst nur wenige und wenn dann nur immer dieselben Menschen.
Die 7-Tage-Inzidenz hat bundesweit mit knapp 198 Infektionen pro 100.000 Einwohnern einen neuen Höchststand erreicht. Und die Feiertage mit den zahlreichen Familienbesuchen könnten zu einer weiteren Verschärfung beitragen, die nach Möglichkeit vermieden werden sollte. Um eine entsprechende Rücksichtnahme baten am Nachmittag auch die Ärzte des Deutschen Intensivregisters bei ihrer aktuellen Lagebeschreibung zu den Intensivstationen. Dort nimmt vielerorts die Belegung mit Covid-19-Patienten zu und in Sachsen und Brandenburg werden bereits unter erheblichem Aufwand Patienten in andere Bundesländer, etwa nach Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern, verlegt. Über die Feiertage und vor allem die Zeit danach dürfte sich die Lage weiter zuspitzen.
Meine Prognose ist, dass ich ganz fest daran glaube, dass erstmal jeder Patient in Deutschland ein Bett bekommen wird in der Intensivmedizin. Wir müssen der Bevölkerung aber auch ehrlich sagen, dass es nicht im Wunschkrankenhaus sein wird, sondern dass man auch in Kauf nehmen muss, dass man über viele Kilometer hinweg in Deutschland transportiert werden muss, damit man auch eine intensivmedizinische Versorgung bekommt,
sagt der Sprecher des Divi-Intensivregisters Christian Karajanidis. Die Zahl der belegten Intensivbetten dürfte noch bis in den Januar hinein deutlich steigen. Frühestens dann könnte der Lockdown zu einer Trendumkehr führen, wenn die Reisen an Weihnachten und zwischen den Jahren diese erhoffte Entwicklung nicht torpedieren. Steffen Weber-Carstens von der Berliner Charité hob noch einmal hervor, dass es zurzeit keine Notwendigkeit für die sogenannte Triage in Deutschland gebe, also die Frage, wem für die notwendige Behandlung der Vorrang eingeräumt wird. Aber die Ärzte fordern eine Regelung und Klarstellung durch die Politik ein, auch um im möglichen Fall nicht mit juristischen Haftungsfragen konfrontiert zu werden, die Strafrechtler für möglich halten. Eine schnelle Wirkung der am Wochenende beginnenden Impfungen versprechen sich die Intensivmediziner nicht und warnen deshalb auch vor einer Missachtung der Kontaktbeschränkungen.
Ich habe große Sorge aufgrund der Kontakte zu Weihnachten, weil in meinem gesamten Umfeld, sowohl beruflich als auch privat, viele doch reisen zum einen und auch Kontakte suchen. Und es wird so ein bisschen Pseudosicherheit vorgegaukelt durch Antigen-Tests. Und wer jetzt zu Weihnachten diese ganze Mobilität haben, auch mit Gottesdienst und alles, was da stattfindet, dass wir einfach im Januar nochmal richtig Probleme haben.
Sagt Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin in Hamburg. Vor diesem Hintergrund spielt die Wirksamkeit des gestern zugelassenen Impfstoffs im Blick auf die in England bekannt gewordenen Mutationen des Virus auch nur eine begrenzte Rolle, zumal erste Untersuchungen auf eine Wirksamkeit des Vakzins hindeuten.
Nach den Sequenzanalysen, die jetzt bisher vorliegen, sieht es nicht so aus, als würde der Wirkstoff durch diese Mutation seine Wirksamkeit verlieren. Allerdings müssen jetzt noch Tests gemacht werden.
So Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission gegenüber Welt TV. Da sind, so auch RKI-Präsident Lothar Wieler, weitere Untersuchungen notwendig.
Klar ist, je weiter sich Viren verbreiten, desto mehr Gelegenheit haben sie dazu, sich auch zu verändern. Auch vor diesem Hintergrund, wir müssen die Verbreitung des Virus eindämmen.
Soweit Lothar Wieler im Bericht von Volker Fintermer. Die Bundeswehr wird auch helfen, zumindest beim Impfen und beim Impfeinsatz. Kai Küssner.
in Hab-8-Stellung unterm Weihnachtsbaum. Für viele Soldatinnen und Soldaten werden das eher ungewöhnliche Feiertage. Die Truppe hat extra wegen der anstehenden Impfungen die Einsatzbereitschaft tausender Bundeswehrangehöriger erhöht. Die sind nun innerhalb von 48 oder gar 24 Stunden abrufbar, sollten sie in den kommenden Tagen kurzfristig gebraucht werden. Im Bundesverteidigungsministerium rechnet man damit, dass bei den bevorstehenden Impfungen bis zu 6.500 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich zum Einsatz kommen könnten, wenn auch nicht alle auf einen Schlag. Bereits jetzt ist die Bundeswehr in den Aufbau von Impfzentren eingebunden. Doch so richtig gefordert sein dürfte sie erst, wenn dort der Betrieb wirklich angelaufen ist. Ein Großteil der Soldatinnen und Soldaten dürfte, so die Planungen, in den zahlreichen zivilen Impfstätten gebraucht werden, sowie die mobilen Impfteams unterstützen. Denkbar ist dabei alles, vom Bundeswehrarzt, der das Aufklärungsgespräch führt oder die Spritze setzt, bis hin zum Helfer im Tarnfleck, der organisatorisch für einen möglichst reibungslosen Ablauf der Massenimpfungen sorgt. Auch bei der Lagerung von Impfstoffen und Logistik hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die Hilfe der Bundeswehr angeboten. Denkbar ist demnach durchaus, dass die Wirkstoffe in Kasernen eingelagert werden.
In Tschechien hat das Parlament auch den Notstand verlängert. Kilian Kirch-Gessner.
Man brauche weiterhin die schmerzhaften Einschränkungen, betonte der Gesundheitsminister Jan Blatný in Prag. Und dafür sei der Notstand die Voraussetzung. Tschechien zählt zu den europäischen Ländern mit den meisten Neuinfektionen. Der Notstand gilt jetzt bis zum 22. Januar. Damit kann die Regierung beispielsweise weiterhin den Grenzverkehr einschränken. Weil die Zahl der Neuinfektionen weiterhin ansteigt, will die Regierung jetzt über einschneidendere Gegenmaßnahmen beraten. Im Gespräch ist beispielsweise die Schließung aller Einzelhandelsgeschäfte, die im Weihnachtsgeschäft trotz teilweise heftiger Kritik unverändert geöffnet haben durften. Auch ein strengeres Ausgangsverbot ist in der Diskussion. Der tschechische Gesundheitsminister deutete allerdings an, dass es zu strikteren Regelungen erst nach den Feiertagen kommen solle. Damit seien Verwandtschaftsbesuche über Weihnachten weiterhin möglich, zumindest für alle, die sich vorher hätten testen lassen.
Es gibt ein neues Gesetz für das Online-Glücksspiel, genau genommen eine Steuer für das Online-Glücksspiel. Philipp Eckstein.
Demnach soll eine Steuer für virtuelle Automatenspiele und Online-Poker geschaffen werden. Laut dem Gesetzentwurf soll die Steuer rund 5% für Poker und 8% für Automatenspiele betragen, gemessen jeweils am Spieleinsatz. Die Länder versprechen sich davon jährliche Einnahmen von mehr als 1 Milliarde Euro. Interessenvertreter der Glücksspielbranche kritisieren die Steuer als deutlich zu hoch. Ein legales Glücksspielangebot im Internet, das für Spielerinnen und Spieler attraktiv sei, sei somit nicht möglich. Das Bundesfinanzministerium und mehrere Landesfinanzministerien beantworteten Fragen zum Thema nicht. Aus internen Unterlagen, die NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegen, geht hervor, dass die Steuer vor allem damit begründet wird, dass Online-Glücksspiel besondere Suchtgefahren aufweist. Bislang ist Glücksspiel im Internet in Deutschland weitgehend illegal. Ab nächstem Sommer sollen Anbieter von Online-Casinos erstmals eine Lizenz beantragen können, um Glücksspiele im Internet deutschlandweit legal anzubieten. Bislang war allerdings unklar, wie die Glücksspiele besteuert werden sollen.
Bei seiner letzten Rede im Sicherheitsrat hat der deutsche UN-Botschafter noch einmal kräftig ausgeteilt. Adressaten waren klar benannt. Peter Mücke.
2 Jahre war Deutschland gewähltes Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Während dieser Zeit war das Verhältnis zu China und Russland nie richtig entspannt. Am Ende der deutschen Amtszeit sind die UN-Botschafter der 3 Länder jetzt noch einmal kräftig aneinander geraten. Der Vertreter Deutschlands, Christoph Heusgen, nutzte seine letzte Rede vor dem wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen dazu, China zur Freilassung von 2 inhaftierten Kanadiern aufzufordern. Dieser Rat wird seine Legitimation verlieren, wenn er aufhört, sich um das Schicksal von Menschen zu kümmern. Deutschland habe in den 2 Jahren die Dinge immer beim Namen genannt. Chinas Vertreter Zhao Jun erwiderte daraufhin, dass der Sicherheitsrat ohne Deutschland besser arbeiten werde. Zu seinem Kollegen Heusgen sagte er, gut, dass wir sie los sind. Auch mit dem stellvertretenden russischen Botschafter Poljanski geriet Heusgen aneinander. Der Deutsche hatte die mutmaßliche Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny angesprochen, was Poljanski als Nonsens bezeichnete und nachschob, dass er hoffe, dass sich die Symptome seines Kollegen nach dem 1. Januar verbessern würden.
Der russische Präsident Putin hat sich lebenslange Straffreiheit gesichert. Er hat heute ein entsprechendes Gesetz unterschrieben. Stefan Lack.
Von der lebenslangen Immunität würde auch er persönlich nach einem Ausscheiden aus dem Amt profitieren und müsste nicht mit Ermittlungen rechnen. Putin dürfte also nicht von der Polizei oder Staatsanwaltschaft befragt oder gar festgenommen werden. Die neue Regelung gilt auch für seine Familie. Bisher galt die Unantastbarkeit für Präsidenten nur für alle Handlungen während der Amtszeit. Ab jetzt gilt die Immunität auch für alle möglichen Straftaten, die nach dem Ende der Präsidentschaft bekannt werden. So ist jetzt zum Beispiel Ex-Präsident Medvedev vor Strafverfolgung sicher. Nach dem neuen Gesetz werden zudem höhere Hürden für den Entzug der Immunität eingeführt. Dies wäre theoretisch nur bei dem Vorwurf des Hochverrats oder bei einem schweren Verbrechen möglich. Ein entsprechendes Verfahren müsste durch die Duma, das russische Parlament, eingeleitet werden. Die endgültige Entscheidung läge dann beim Föderationsrat. Allerdings haben Ex-Präsidenten zukünftig ein lebenslanges Recht auf einen Sitz im Senat oder im Föderationsrat. Das würde wiederum Schutz vor Strafverfolgung bedeuten. Im Sommer hatte sich Putin durch eine Verfassungsreform weitreichende Befugnisse gesichert. Er könnte jetzt noch bis 2036 im Amt bleiben. Allerdings hat der 68-jährige Kreml-Chef bislang offen gelassen, ob er bei der nächsten Wahl 2024 wieder antritt.
Um 23.39 Uhr schauen wir jetzt auf das Börsengeschehen. Das hat für uns heute Viktor Goitka.
Heute halten es die Börsianer am Parkett weihnachtlich. Das ist ja auch das Fest der Hoffnung. Und genau diese Hoffnung streichen die Anleger heute raus. Denn Ende der Woche dürfte ja auch in Deutschland der Impfmarathon beginnen. Das gibt dem deutschen Leitindex Aufwind. Er steigt um 1,3% auf 13.418 Punkte. Die Impfstoffmacher können nicht profitieren. BioNTech-Titel fallen kräftig um 5,4%. Denn viele Anleger fragen sich, hilft der Impfstoff des Mainzer Biotech-Unternehmens denn auch gegen die mutierte Corona-Variante? Die Antwort vom BioNTech-Chef heute, er sei zuversichtlich, genau wisse man das aber noch nicht. Und überhaupt brauche es ja auch die Präparate anderer Hersteller, um die Pandemie am Ende zu besiegen. Heißt aber auch mehr Konkurrenz und vielleicht weniger Gewinn für BioNTech, die in den USA an der Börse notieren. Von dort kommt die lang ersehnte Nachricht. Nach wochenlangem Ringen haben Demokraten und Republikaner den politischen Handshake gemacht, hoffentlich Corona-konform. Das Konjunkturpaket kommt. 900 Milliarden Dollar schwer, Hilfszahlungen für bedürftige Amerikaner, 600-Dollar-Schecks und ein kleines Plus bei der Arbeitslosenhilfe. Allerdings, den Börsianern ist das zu wenig. Der amerikanische Leitindex S&P 500 tendiert am Abend schwächer.
Das war der Bericht von Viktor Goitka. Die Bundesanwaltschaft hat heute plädiert. Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat sie wie erwartet lange Haftstrafen und auch vor allen Dingen die besondere Schwere der Schuld herauszuarbeiten versucht. Frank Angermund.
Die Bundesanwaltschaft hat im Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke für den Hauptangeklagten Stefan Ernst die Höchststrafe gefordert. Lebenslange Freiheitsstrafe wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Dazu fordert sie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und die Anordnung der Sicherungsverwahrung, weil davon auszugehen sei, dass Stefan Ernst nach einer Haft weitere schwere Gewaltverbrechen verüben wird. Für Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer war die Tat ein politischer Mord aus rassistischen Gründen. Der erste rechtsextremistische Mord an einem Politiker im demokratischen Deutschland seit 1922. Dieser Mord stehe in der Tradition rechter Anschläge wie die Ermordung Rudi Dutschkes oder die NSU-Morde.
Daneben gibt es noch die gesellschaftliche Dimension vor dem Hintergrund, dass Dr. Walter Lübcke für die Werte, die er entsprechend vertreten hat, für eine offene Gesellschaft getötet worden ist. Und die besondere politische Dimension, weil er auch stellvertretend für die deutsche Asyl- und Flüchtlingspolitik in das Fadenkreuz sozusagen der Angeklagten hier fiel und deswegen getötet worden ist.
Walter Lübcke sei wegen einer Rede im Jahr 2015 auf einer Bürgerversammlung in Lohfelden zu einer Flüchtlingsunterkunft ermordet worden. Dort habe er die Demokratie und die Haltung der Bundesregierung in der Asylpolitik verteidigt. Nochmal Oberstaatsanwalt Kilmer.
Aus unserer Sicht ist es schon so, dass soweit ein Politiker in diesem Fall betroffen ist, man da tatsächlich wehrhaft sein muss, einfach um zu verhindern, dass andere Menschen das Gewaltmonopol des Staates brechen und für sich selbst in Anspruch zu nehmen, deutsche Volksvertreter zu töten.
Stefan Ernst habe das Haus der Lübkes über Jahre immer wieder ausspioniert und am 1. Juni 2019 sich aus der Dunkelheit angeschlichen. Er habe den Regierungspräsidenten ohne Warnung auf dessen Terrasse erschossen. Familie Lübcke stimmt in großen Teilen dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft zu, sagt Sprecher Dirk Metz, mit einer Ausnahme.
Die Familie ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Tat gemeinschaftlich verübt worden ist. Die Familie ist überzeugt, dass er hier im Gericht in der Hauptverhandlung sehr schlüssig dargelegt hat, wie Walter Lübcke ermordet worden ist. und dass auch der Mitangeklagte H. mit an dieser Tat beteiligt war.
Für die Bundesanwaltschaft war der Mitangeklagte Markus H. zwar nicht am Tatort, doch er sei der Gehilfe von Stefan Ernst gewesen. Er habe ihm das Schießen beigebracht und Waffen besorgt, er habe Ernst in seiner rassistischen Haltung und seinem Hass bestärkt und er habe geholfen, das Haus der Lübkes auszuspionieren. Für die Beihilfe zum Mord und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz fordert die Bundesanwaltschaft 9 Jahre und 8 Monate Haft. Dazu der Anwalt von Markus H., Björn Clemens.
Das geforderte Strafmaß liegt dann auf der Mitte der bei diesem Tatvorwurf möglichen 3 bis 15 Jahre. Insofern ist das jetzt auch nicht besonders in eine der beiden Richtungen herausragend.
Clemens kündigt an, für seinen Mandanten Freispruch zu fordern. Und auch der Anwalt von Stefan Ernst, Mustafa Kaplan, kritisiert das Plädoyer der Bundesanwaltschaft.
Der Herr Oberstaatsanwalt und der Herr Staatsanwalt waren 40 Tage lang in der Beweisaufnahme körperlich anwesend, haben aber offensichtlich den Inhalt der kompletten Beweisaufnahme nicht zur Kenntnis genommen.
Kaplan geht davon aus, dass der Senat des Frankfurter Oberlandesgerichts den Tatablauf anders bewerten wird als die Bundesanwaltschaft. Nebenklage und Verteidigung werden nach einer Weihnachtspause im Januar plädieren.
Soweit der Bericht von Frank Angermund. Das Bundesverfassungsgericht hat sich heute mit dem Rundfunkbeitrag beschäftigt, genau genommen mit der ausgefallenen Erhöhung. Wir alle kennen die Hintergründe. Heute hat das Gericht allerdings die vorläufige Erhöhung dieser Rundfunkbeiträge abgelehnt. Rundfunkbeiträge unter anderem natürlich auch für den Deutschlandfunk. Gigi Deppe.
Die 8 Richterinnen und Richter des ersten Senats haben die Eilanträge zurückgewiesen, vor allem mit dem Argument, ARD, ZDF und Deutschlandradio hätten nicht ausreichend begründet, warum schwere Nachteile entstehen, wenn der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag nicht in Kraft tritt. Damit haben sie allerdings noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Ob der Rundfunkbeitrag erhöht werden muss oder nicht, wird das Verfassungsgericht erst zu einem späteren Zeitpunkt klären. Fest steht auf jeden Fall, da dieser Staatsvertrag eine Verfallsklausel enthält und sich zum Ende des Jahres bei Nichtzustandekommen erledigt, wenn nicht alle Bundesländer unterschreiben, werden die Beiträge zum neuen Jahr nicht steigen. Der Staatsvertrag kann nicht in Kraft treten, denn es fehlt die Unterschrift von Sachsen-Anhalt. Ministerpräsident Rainer Haseloff hatte seinen Entwurf für ein Zustimmungsgesetz am 8. Dezember zurückgezogen. ARD, ZDF und Deutschlandradio hatten nach den Vorgängen in Sachsen-Anhalt Verfassungsbeschwerde erhoben. Sie argumentieren, dass das regulär vorgesehene Verfahren eingehalten wurde. Sie hatten ihren Bedarf angemeldet. Die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die sogenannte KEF, hatte den Bedarf überprüft und ihn nach unten korrigiert. Eine Beitragserhöhung von 86 Cent sollte es nach der Empfehlung der KEF aber geben. 15 von 16 Landtagen stimmten zu, nur Sachsen-Anhalt gab keinerlei Votum ab. In ihrer Verfassungsbeschwerde berufen sich die öffentlich-rechtlichen Medienhäuser auf die Rundfunkfreiheit im Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hatte in 2 früheren Entscheidungen schon mal klargestellt, die Politik darf nicht über den Beitrag in das Programm hineinregieren. Etwa vorab inhaltliche Vorgaben machen oder nachträglich bestimmte Berichterstattung sanktionieren. Staatsferne müsse gewährleistet sein. Aus Sicht von ARD, ZDF und Deutschlandradio hätten sich verschiedene Politiker in Sachsen-Anhalt aber gerade politisch geäußert und wollten mit einer Verweigerung der Erhöhung Einfluss auf das Programm nehmen. Zu dieser Frage, ob die Verweigerung die Rundfunkfreiheit verletzt, haben die Verfassungsrichter jetzt allerdings noch nicht Stellung bezogen. Aktuell ging es erst einmal um die Eilanträge. Der Staatsvertrag solle vorläufig bis zu einer endgültigen Klärung dieser Verfassungsfrage in Kraft gesetzt werden. Jedenfalls sollte die Verfallsklausel gestoppt werden, damit Sachsen-Anhalt auch noch im neuen Jahr zustimmen könnte. Die Verfassungsrichter haben den Eilantrag jedoch abgelehnt. ARD, ZDF und Deutschlandradio hätten aufzeigen müssen, was sie nicht leisten könnten, wenn sie zunächst einmal nicht mehr Geld bekommen. Sicher, sagen die Richter, das Programm ist zeitgebunden. Wenn jetzt weniger Geld für das Programm da ist, kann das unter Umständen später nicht mehr ausgeglichen werden. Wenn sich bei endgültiger Prüfung zeigt, die Rechte der Medienhäuser wurden verletzt, sie müssen eine Nachzahlung bekommen. Aber inwiefern das Programm darunter leidet, dazu hätten die Verfassungsrichter gerne mehr gewusst.
Soweit der Bericht von Gigi Deppe. Zum Schluss dieser Sendung schauen wir nach Israel. Dort gibt es schon wieder Neuwahlen. Es gab ja auch einen Showdown heute im Parlament. Es ging darum, dass der Haushalt angenommen werden musste. Wenn nicht, gibt es Neuwahlen. Das war die Kurzfassung. Den Rest bereden wir jetzt mit unserem Kollegen Benjamin Hammer. Erstmal schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also, das Parlament hat dann doch recht eindeutig oder wie gesagt keinen Haushalt?
Ja, das Parlament hat es einfach nicht geschafft, einen Haushalt zu bilden. Und das verwirrt ja irgendwie auf den ersten Blick. In vielen Ländern, in den meisten Regierungen, klar, wird um einen Haushalt gerungen, aber irgendwann einigen sich die Koalitionäre in der Knesset, in dem Fall im israelischen Parlament. Das wollte hier aber einfach nicht gelingen. Es gibt in Israel ein Gesetz, das besagt, wenn es keinen Haushalt gibt bis zu einer bestimmten Frist, dann werden automatisch Neuwahlen ausgelöst. Das ist jetzt der Fall. Blau-Weiß, das Bündnis von Benny Gantz und die Likud-Partei von Benjamin Netanyahu, dieses Zweckbündnis, haben sich nicht auf diesen Haushalt einigen können. Und das bedeutet die vierte Neuwahl innerhalb von weniger als 2 Jahren in 3 Monaten.
Es ging ja in den letzten Tagen mächtig hin und her. Und am Ende hat man sich nicht einigen können. Wo lagen die wesentlichen Knackpunkte, die natürlich vermutlich nichts mit dem Haushalt zu tun haben?
Die haben absolut nichts mit dem Haushalt zu tun. Der Haushalt, das sagen viele Beobachter auf praktisch vielen Seiten des politischen Spektrums, war ein Instrument. Der Haushalt war die einzige Möglichkeit, diese Zweckehe, dieses Zweckbündnis zwischen Netanyahu und Gantz zu Bruch zu bringen. Da lautet dann schon auch der Vorwurf eben von Netanyahu-Kritikern, dass das ein Instrument war, um Druck auszuüben auf Gantz. Es ging jetzt konkret um die Frage, ob es für Benjamin Netanyahu weitergehen könnte. Benjamin Netanyahu wollte Blau-Weiß, das Bündnis, dazu bringen, dem Justizminister, der Blau-Weiß, der Partei von Benny Gantz angehört, etwas mehr Macht zu nehmen. Das ist deshalb so aufsehenerregend, weil es ja einen Korruptionsprozess gegen Benjamin Netanyahu gibt. Und da haben am Ende viele Abgeordnete von Blau-Weiß gesagt, das ist eine rote Linie. Wir wollten ohnehin eigentlich nicht mit Netanyahu koalieren. Hier geht es jetzt wirklich um die Demokratie, um die israelische Demokratie. Da machen wir nicht weiter. Und am Ende wollte Benny Gantz noch einen Kompromiss finden. Er versuchte, einen Aufschub für diese Frist mit dem Haushalt zu finden. Aber ein Teil der Abgeordneten hat Benny Gantz da die Gefolgschaft verweigert. Und deshalb sind wir da, wo wir jetzt sind.
Damit kommen wir zu den Aussichten, was demnächst passieren könnte. In der Tat, Benny Gantz, Sie haben ihn gerade angesprochen, er hat sich jetzt mehr als einmal vertaktiert. Ich glaube, damit auch, das sagen ja offensichtlich die Umfragen im Moment, dürfte seine Rolle ja endlich sein, oder?
Das ist definitiv der Fall. Benny Gantz war angetreten als Politneuling, als ehemaliger Armeegeneral, als Anti-Netanyahu mit dem Versprechen, diesen Langzeitpremier unter Korruptionsverdacht, mittlerweile unter Korruptionsanklage, den werde ich ablösen. Und dieses Versprechen brachte der Partei, dem Bündnis von Benny Gantz, 33 Mandate in der Knesset, eine ganze Menge. Und jetzt, und das ist wirklich ein tiefer Fall, muss dieses Bündnis um den Wiedereinzug in die Knesset bangen. Kann man sich relativ einfach erklären, dass einfach viele frühere Anhängerinnen und Anhänger von Benny Gantz so enttäuscht sind, dass er sein Wahlversprechen sowas von gebrochen hat und mit Benjamin Netanyahu gemeinsame Sache gemacht hat, dass er das als Notstandsregierung wegen Corona bezeichnete, er könne nicht anders, hat am Ende nicht geholfen.
Dann kommen wir zum Regierungslager. Netanyahu auf der einen Seite hat aber mit einmal Konkurrenz bekommen. Der rechtsgerichtete Herausforderer Gideon Saar könnte ihm gefährlich werden? Fragezeichen.
Ja, laut Umfragen ist das definitiv der Fall. Wir müssen bei Umfragen in Israel aufpassen. Das kennen wir auch aus vielen anderen Ländern. Benjamin Netanyahu ist ein begnadeter Wahlkämpfer und ein sehr, sehr guter Wahlkämpfer. Das attestieren ihm auch die Kritiker. Neu ist aber, dass da eben jetzt 2 mächtige Konkurrenten im rechten Lager Netanyahu gegenüberstehen. Naftali Bennett, einstiger politischer Ziehsohn von Netanyahu, steht politisch weiter rechts als Netanyahu. Und Gideon Saar, Sie haben ihn angesprochen, bis vor kurzem Likud-Nik, wie man hier sagt, Likud-Mitglied von Netanyahu. Und beide, Gideon Saar und Naftali Bennett, haben gesagt, wir wollen mit Netanyahu nicht zusammenarbeiten nach der Wahl. Wir wollen ein Ende der Ära Netanyahu herbeibringen. Jetzt wissen wir, solche Versprechen können gebrochen werden. Aber im Moment hat Netanyahu laut Umfragen auf dem Papier ein gewaltiges Problem. Und eine Politikwissenschaftlerin der Hebräischen Universität, ja, die hat mir heute noch mal gesagt, eigentlich hatten weder Netanyahu noch Benny Ganz ein Interesse an dieser Neuwahl. Trotzdem kommt sie jetzt.
Herzlichen Dank, das war der Kollege Benjamin Hammer für diese sehr aktuellen Informationen, auch in Israel. Wir kommen zum Schluss unserer Sendung mit dem Blick in die Kommentarspalten von morgen. Christina Pucciata hat sie für uns. Bitte schön.
Angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, in der Kleinstfamilie Weihnachten zu feiern und ansonsten zu Hause zu bleiben. Die Rhein-Neckar-Zeitung ist der Ansicht, wenn Weihnachten so kontaktfrei wie möglich verlaufen soll, dann müssten folgerichtig auch die Gottesdienste ins Internet, ins Fernsehen verlegt werden. Und das betrifft eben nicht nur die großen, sondern gerade auch die kleinen Kirchen mit ihren oft beengten Räumen. Der Reutlinger Generalanzeiger hält Kompromisse für möglich. Gottesdienste mit streng begrenzter Teilnehmerzahl und ohne Gesang in der Kirche, wenn es draußen viel zu kalt ist. Besser noch wären Gottesdienste im Freien, mit genügend Abstand zwischen den Gläubigen. Das Gemeinschaftsgefühl wäre trotzdem gegeben. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz unterstreicht, am Ende ist es eine Frage der Vernunft jedes Einzelnen und jeder einzelnen Familie, die Risiken und die Chancen an Weihnachten sorgsam abzuwägen. Wie in sehr vielen Fragen bei dieser Pandemie. Die Frankenpost aus Hof macht sich Gedanken zum anstehenden Impfstart. Im Sinne des Gemeinwohls kann man nur hoffen, dass sich viele Menschen impfen lassen. Bei einer Impfquote von 60-70% dürfte Corona kaum noch eine Chance haben, sich unter der Bevölkerung auszubreiten. Ganz einfach deshalb, weil dann genug Menschen gegen den Erreger immun sind. Nach Ansicht der Mittelbayerischen Zeitung sollte eine Impfung weitere Vorteile mit sich bringen. Es wird und darf auch gerne eine Impfdividende geben. Es werden immer mehr Situationen entstehen, in denen Geimpfte Dinge tun können und womöglich auch dürfen, die Ungeimpften verwehrt bleiben. Warum sollte man im Altersheim einer Gruppe geimpfter Senioren das Treffen am Tisch verweigern? Als Reaktion auf EU-Sanktionen im Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny hat Russland Einreiseverbote für Vertreter aus Deutschland und anderen EU-Staaten verhängt. Für die Nordwestzeitung aus Oldenburg ist klar, die Sanktionen tragen weiter zur Vergiftung des deutsch-russischen Verhältnisses bei. Unwahrscheinlich, dass der Fall jemals gerichtsfest geklärt wird. Es bleiben viele offene Fragen und die bittere Erkenntnis, dass die Beziehungen Deutschlands und Russlands längst das Stadium erreicht haben, in dem nichts geglaubt und alles für möglich gehalten wird. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung resümiert: Die EU darf sich in dieser Angelegenheit aber nicht auseinanderdividieren lassen. Der Fall Nawalny ist keine bilaterale Angelegenheit. Er ist eine Prüfung dafür, welchen Wert die Europäer, das Rechtsstaatsprinzip und die Menschenrechte haben. Wie der Kreml zu ihnen steht, ist schon bekannt.
Dankeschön. Das war die Kollegin Christina Pucciata mit dem Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir sind damit fast am Ende unserer Sendung angelangt. Wie immer wünsche ich Ihnen natürlich eine angenehme Nacht und für diejenigen, die uns weiter zuhören, wir halten Sie weiter auf dem Laufenden, auch über die Nacht. Ab 5 Uhr morgen früh der Kollege Stefan Heinlein und um 7.15 Uhr dann ein Gespräch zur Impfkampagne und der Corona-Strategie mit Andreas Gassen von den Ärzten. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich sage gute Nacht, bis demnächst und tschüss.